Der Papa-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig.
Ciao miteinander und herzlich willkommen zur Pilot-Episode vom Papa-Podcast. Weil das hier eben unser allererster Auftritt ist, starten wir zuerst mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Oliver Fischer und ich bin seit 5,5 Jahren Papa von einer ganz zauberhaften Tochter. Wenn ihr während unserem Gespräch irgendwann einmal das Gefühl habt, oh hoppla, wieso redet da jemand Spanisch, dann ist das nicht, weil wir Spanisch reden, sondern das hat mit meinem Spitznamen zu tun. Das ist nämlich Ola. Man hört es mir an, ich bin Bündner und dort sagt man Olivers Ola. Mein Gesprächspartner in dieser Podcast-Serie ist der Michi Bader. Michi, erzähl mal kurz, wer bist du?
Genau, ich bin Michi Bader. Ich bin Bibliothekar von Beruf aus. Ich bin noch nicht Vater, ich werde gleich Vater und bin aber jetzt eigentlich nicht mehr der Jüngste, ich bin 42. Das heisst, eigentlich sollte ich ja genug Erfahrung haben und das ganz locker packen. Ob das so ist, werden wir wahrscheinlich noch herausfinden.
Der Papa-Podcast.
Ja, Michi, jetzt, du hast es gerade angetönt, du bist noch gar nicht Vater. Das Vaterwerden steht für dich erst noch an. Erzähl mal, wie war das, gewesen, wo du erfahren hast, dass du Vater wirst, dass ihr Eltern werdet? Was hat das mit dir gemacht?
Also eigentlich war es ja geplant bei uns. Wie gesagt, ich bin 42, meine Partnerin ist ein bisschen jünger, aber auch schon über 30. Und wir haben uns das richtig geplant. Wir haben nochmal eine Weltreise gemacht und gefunden, hey, jetzt ist doch eigentlich der Moment, um eine Familie zu gründen. Wir haben dann aufgehört zu verhüten und dann ist es wirklich nicht lang gegangen, 3 Monate. Und pam, ich komme heim, meine Freundin steht dort mit riesengroßen Augen, Schwangerschaftstest in der Hand und finde, ich bin schwanger. Und es war ein Schock, ganz klar, ein völliger Schock. Also einerseits ist das ein Thema, wo, also ich meine, als erwachsener Mensch in einer stabilen Beziehung, da diskutiert man über das, man beschäftigt sich mit dem, aber wenn es denn so weit ist, dann sind es halt schon so ein bisschen Eindrücke auf einem einstürzen, die extrem schwierig sind zum Verarbeiten. Und in dem Moment hat es ein bisschen angefangen, halt auch Unsicherheit, oder ist das die richtige Entscheidung? Was passiert als nächstes? Wie geht es weiter? Und dann sind jetzt irgendwie die 9 Monate brutal schnell vorbeigegangen, habe ich das Gefühl. Es ist so schnell gegangen.
Also du sagst, ihr habt 3 Monate lang gebraucht, bis ihr schwanger geworden sind. Das ist fast schon rekordverdächtig.
Nicht lange,
statistisch ja. Sagt man ja irgendwie, ab dann, wenn man aufhört zu verhüten, sind 80% der Paare sind innerhalb von einem Jahr, so nach einem Jahr, sind sie schwanger. Hätten der eher... Also ist in dem Moment, wo deine Frau da steht und ich bin schwanger, ist der Moment gewesen, oh hoppla, ist jetzt das schnell gegangen? Oder eigentlich hätte ich mir jetzt schon gedacht, so ein Jahr Zeit haben wir vielleicht schon noch, um uns darauf vorbereiten?
Ja, ganz genau. Ich habe ja auch gewusst, hey, so schnell geht das nicht von heute auf morgen. Ich hätte gedacht, hey, das langsam die Tasche muss da annehmen und irgendwann funktioniert es dann vielleicht, dass es so schnell geht. Das war eine extreme Überraschung. Halt wirklich eigentlich auch so ein bisschen Doppelschock. Ich hätte es nicht gedacht, ja.
Und dann, wie hat euer Umfeld reagiert?
Überglücklich natürlich. Und das ist das, was irgendwie dann auch so ein bisschen das Erste war, wo leicht irritierend war. Ich meine, meine Familie, ihre Familie, all meine Freunde, all völlig happy, voller Vorfreude für uns. Und das habe ich nicht ganz so empfunden. Klar, ich freue mich natürlich darauf, aber es macht mich auch brutal nervös und ich habe echt Angst davor. Und es ist so ein bisschen eine Veränderung, wo ich nicht genau weiss, wenn ich das Gefühl müsste umschreiben, Vorfreude wäre nicht das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Es ist nicht wie wenn man in die Ferien fliegt und man hat irgendwie sich völlig darauf vorbereitet und jetzt weiss, hey, super cool, 2 Wochen am Strand, auf das habe ich mich schon lange gefreut. Sondern es ist mir so ein bisschen, ui, neuer Job.
Mein Leben wird nie mehr so sein wie bis jetzt.
Ganz genau, das sagt er natürlich dann alle, hey, dein Leben wird nie mehr so sein wie dann. Und dann denkst du, ui, mein Leben war ja vorher eigentlich noch ganz schön gewesen. Wie geht das weiter?
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Bei uns war es ähnlich. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, bis es eingeschlagen hat. Aber wir sind auch immer noch in dem statistischen ersten Jahr drin gewesen. Aber du merkst dort dann gleich auch so, mit jedem Monat, wo es nicht klappt, bist du so ein bisschen angespannter und reagierst ein bisschen unentspannter darauf, dass es wieder nicht geklappt hat und fährst dir... Auch wenn du genau weißt, du bist völlig noch völlig im Rahmen von dem, was normal ist oder als normal gilt. Und trotzdem hast du dich sehr bewusst dafür entschieden, dass du jetzt grundsätzlich eigentlich eine Familie willst gründen und ein Kind möchtest. Und wenn es nicht klappt, fängt man sich dann eben auch anfragen und zweifeln. Und in dem Moment, wo es dann aber passiert ist, ist dann im ersten Moment sogar schon Freude, aber auch irgendwie Erleichterung. Dass so die Unsicherheit und so ein gewisser Druck weg ist von wir haben uns jetzt für etwas entschieden und was, wenn das nicht klappen würde. Und in dem Moment, wo du mal weißt, okay, es hat geklappt und du bist ja noch weit weg davon, sowohl zeitlich als auch, es kann noch ganz viel passieren, dass du dann tatsächlich älter bist, ist es auch eine Erleichterung gewesen, um jetzt wie so einen gewissen emotionalen Druck zu haben und so auch, es ist wie ein Startschuss gewesen, jetzt geht es schon wie los mit dem eben sich in das neue Leben hinein gewöhnen und sich darauf vorbereiten.
Sozusagen der Leistungsdruck ist weg.
Ja, ist ein bisschen so, ja.
Nein, das war bei uns überhaupt nicht der Fall gewesen, weil, halt eben, weil es so schnell gegangen ist. Habt ihr euch mal schon Gedanken darüber gemacht, wie es ist, wenn es nicht würde klappen?
Vorgängig schon. Also eigentlich schon in der Zeit, wo wir uns darüber unterhalten haben, wenn wir Kinder, wenn wir ein Kind, haben wir uns auch eigentlich fest vorgenommen und gesagt, wir möchten zwar ein Kind, aber nicht um jeden Preis. Und haben uns eigentlich sehr rational auch gesagt, wenn es nicht sollte, natürlicherweise einschlagen und es nicht klappt, dann wollen wir nicht eine Ochsentour machen durch sämtliche möglichen Optionen durch. Sondern dann können wir auch das Zweite ein gutes Leben miteinander führen und dann werden wir das Zweite Glück. Dann sieht unser Leben anders aus, als es mit Kind würde aussehen. Aber bis jetzt hat das für uns auch gestimmt und das wird auch weiterhin stimmen. Und mit dieser Einstellung und dieser Entscheidung letztlich sind wir dann dran angegangen, sozusagen. Aber eben, im Prozess drin ist es dann einfach zu sagen, ja, es ist auch okay, wenn es nicht einschlägt, wenn du eigentlich gesagt hast, du möchtest, dass es tut und du merkst dann eben, dass der Wunsch, dass es klappt mit dem Kind, vielleicht noch viel tiefer sitzt, als du dir es vielleicht rational eingestanden hast, vorgängig. Und darum ist wahrscheinlich dann auch die Erleichterung wirklich spürbar gewesen, dass wir jetzt auch wie Gewissheit haben, es klappt und jetzt ist es so. Und jetzt wissen wir, auf was wir uns müssen vorbereiten müssen. Wir wissen zwar noch überhaupt nicht, wie das wird aussehen, beileibe nicht, aber zumindest hast du jetzt wieder so einen... Hast du gewusst, okay, jetzt ist es real. Und jetzt kann man sich wieder real damit beschäftigen. Und es ist nicht so eine Wolke, die um einem herumschwebt und die nicht greifbar ist. Jetzt ist es fassbar. Und das hat uns dann nachher so die Vorfreude durch die Schwangerschaft durch extrem stark und gross gemacht, weil wir dann wirklich uns ganz bewusst haben auf das vorbereiten können und auch wollen. Und wir uns darauf gefreut haben, schon, dass dann das kommt. Also die Vorfreude auf die Schwangerschaft ist irgendwo schon, dann hat sich dann manifestiert.
Der Papa-Podcast.
Und habt ihr euch schon vor der Schwangerschaft darüber informiert? Also es gibt ja viele Paare, die dann anfangen Bücher lesen, schon eigentlich bevor sie aufhören zu verhüten und bevor es überhaupt so weit ist und sich schon das alles ganz genau ausmalen, irgendwie die ersten Tapeten für das Kinderzimmer bestellen. Oder ist es bei euch jetzt einfach mal wirklich ein bisschen, man wartet ab, was passiert und dann lässt los am Tag X?
Ja, ist mehr so gewesen. Wir haben wahrscheinlich beide für uns und jetzt auch nicht irgendwie gross darüber diskutiert, schon so unsere Gedanken gemacht, was denn so alles anstehen wird, irgendwann einmal. Wenn es dann eingeschlagen hat. Aber wir haben jetzt nicht regalweise Ratgeberliteratur uns dazu getan. Wir haben am Schluss eins oder zwei Bücher gekauft und eins tatsächlich dann regelmässig gebraucht. Wo es aber dann nicht um die Vorbereitung, sondern effektiv um die Entwicklung des Kindes gegangen ist, wenn es dann da ist, so für die ersten drei Lebensjahre. Dort haben wir uns ein Buch zu Otto, wo wir relativ regelmäßig in den ersten drei Jahren auch immer wieder konsultiert haben und geschaut haben, was dürfen wir jemanden erwarten, was kommt überhaupt so ein bisschen auf uns zu. Und dann halt eben, haben wir es irgendwie dann mal unseren Eltern und den Verwandten und dem Arbeitgeber und so erzählt und ist halt die übliche Geschichte, gell? Die Voruntersuchungen und irgendwann sagst du, okay, der dritte Monat ist durch, jetzt sind wir sozusagen mal aus der Risikophase draussen. Jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie wir dann das Kinderzimmer womöglich könnten einrichten und. Das ist dann so Step by Step gekommen. Wie habt ihr?
Also bei uns war es eigentlich recht ähnlich gewesen, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen speziell ist natürlich, es ist Herbst 2020 und eigentlich ist die gesamte Schwangerschaft bei uns so ein bisschen unter dem Corona-Zeichen gestanden. Das ist sicher zum Teil noch Auswirkungen gehabt, positiv und negativ. Also sprich, ich habe bei vielen Voruntersuchungen nicht können dabei sein. Weil
ist das eher positiv oder negativ?
Das würde ich jetzt als eher negativ bezeichnen. Das ist wirklich, ich wäre noch gerne dabei gewesen und hätte die Ultraschallbilder gesehen. Ich hätte auch nicht mit medizinischen Sachen irgendwelche Berührungsängste. Ich finde das jetzt irgendwie nicht irgendwie etwas Unheimliches oder so. Gleichzeitig ist es natürlich sonst ein bisschen leicht bedrohliche Lage gewesen. Gerade am Anfang hat man nicht gewusst, hey, was passiert gesundheitlich? Weißt, kommen wir es über, kommen wir es nicht über, erkranken wir daran? Man hat nicht, am Anfang hatte ich das Gefühl, Schwangere sind eigentlich nicht eine spezielle Risikogruppe und trotzdem sorgt man sich dann schon das erste Mal für eine dritte Person, die verantwortlich ist dafür. Das ist vielleicht so das erste Mal, wo ich gefunden habe, hey, ja, stimmt, es geht jetzt nicht einfach nur um mich und vielleicht nur so ein bisschen leicht ergänzen an meine Partnerin, sondern hey, da gibt es eine dritte Person. Was ist, wenn die krank wird? Was ist, wenn es dort ein medizinisches Problem gibt? Das war wirklich nicht ganz einfach gewesen, gerade für meine Partnerin auch. Dann muss rausgekommen ist, hey, nein, Schwangere sind, es ist ein Risikofaktor. Bei einer Erkrankung kann es sein, dass einfach die Schwangere stärkere Symptome haben. Ja, mit dem hat man sich natürlich beschäftigt. Gleichzeitig ist vielleicht das perfekte Jahr gewesen, zum schwanger sein, weil wir haben natürlich keine Ferien geplant im Ausland, wo wir jetzt müssen absagen mussten. Du gehst nicht in den Ausgang oder du vermisst nicht, dass du jetzt einfach plötzlich nicht mehr in die Stadt kannst gehen, essen, trinken, Alkohol konsumieren. Das kommt ja eh nicht in Frage. So ein bisschen das Heimbleiben, Homeoffice, sich so ein bisschen einnisten in seinen eigenen kleinen Bubble, das hat eigentlich noch ganz gut gepasst.
Also der Nestbau hat sich ganz natürlich ganz ergeben, genau, weil du sowieso viel daheim gewesen bist und Zeit gehabt hast.
Der Podcast.
Erstens muss ich mir sagen, es ist wahnsinnig, was es alles gibt. Nicht nur in der Vielfalt von Materialien, die du kaufen kannst, sondern auch in einer Qualitätsrange, dass du kannst irgendwelche Babyphones für 25 Franken und du kannst Babyphones für 500 Stutz kaufen. Und der riesengroße Konsumwahn ist mir fast ein bisschen überwältigend gewesen, aber wir sind in einer guten Situation, was so mein soziales Umfeld hat so ein bisschen vor mir Kind bekommen. Also ich kenne wirklich viele Leute, die haben jetzt Kleinkind, 2, 3, 4 Jahre alt und wir sind dann einfach, wir haben das Auto ausgeliehen von meinen Eltern, sind bei diesen Leuten vorgefahren und die haben uns einfach das Auto zugemüllt und gefunden, hey, das braucht ihr und das braucht ihr, das müsst ihr auch unbedingt haben. Und es sind alle gute froh gewesen, dass das Zeug jetzt aus dem Keller raus und in unser Auto
reinkommt. Soll ich dir etwas sagen? Sie haben die alle angelogen, die haben eben genau nur eins gemacht, ihren Keller ausgeräumt und jetzt ist es bei euch.
Ich weiß. Es ist mir irgendwann einmal aufgegangen, wo dann irgendjemand gefunden hat, was, ihr habt so ein Baby, das braucht ihr doch nicht. Aber nimm das Laufgitter mit, das braucht ihr unbedingt. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, hey, die brauchen uns einfach alles Entsorgung. Aber wir haben einen grossen Keller und wir können das alle Zeit unten reinstellen und wenn wir es nicht brauchen, dann verschenken wir es einfach.
Genau, irgendwann kommt der Moment, wo man selber auch wieder genau gleich loswerden kann.
Ich baue darauf, dass ein paar Kolleginnen und Kollegen von mir noch nach mir Kinder bekommen.
Genau.
Und die können mir und dann für mein Auto mit Sicherheit. Gleichzeitig muss ich auch sagen, hey, wir mussten überhaupt nicht viel Geld ausgeben. Mhm. Also wir konnten am Schluss eine Occasion Kinderwagen auslehnen. Das Einzige, was wir wirklich mussten, neu kaufen, das ist eine Wickelkommode und ein Triptrap. Und ich glaube, ein Triptrap ist eine super Investition, weil ich glaube, die kannst du irgendwie 16 Jahre lang brauchen. Die Dinger sind wirklich gute Qualität. Mhm. Ich bin recht begeistert. Und eine Wickelkommode so ein bisschen als Kommandostelle ist sicher auch nicht schlecht. Aber dort habe ich dann schon gefunden, hey, das ist super, das ist etwas, was ich machen kann. Oder die Möbel zusammenbauen, das Ding wirklich an die Wand reinschrauben, egal was passiert, der kippt nicht um.
Oder? Ja, ja, so richtig klassisch männlich.
Ja, ja, genau.
Der Podcast.
Ich finde eigentlich so die Genderrolle ein bisschen langweilig, aber es ist halt etwas, was ich kann, oder? Und ich kann eine Bohrmaschine und ich mache es gerne und ich finde, hey, da stürzt sie mich jetzt rein. Aber ich habe dafür die Wand nicht gestrichen und ich habe sonst vieles vielleicht nicht gemacht, aber dort habe ich gefunden, hey, da fühle ich mich jetzt zuhause, da kann ich mich jetzt wirklich voll arrangieren. Aber erzähl mal, du, habt ihr da irgendwie 15'000 Stutz Budget gehabt und den geilsten, neuesten Kinderwagen gekauft?
Ja, natürlich. Nein, wir haben natürlich auch zum Teil von Freunden können Zeug übernehmen oder auslehnen zumindest und haben ein paar Sachen gefunden. Wir haben zum Beispiel von Anfang an gefunden, einen Kinderwagen wollen wir einen eigenen haben, Weil da haben wir einfach, da wollen wir irgendwie etwas Gutes, etwas, wo uns in der Stadt drin, wir haben in der Stadt Zürich gewohnt, wo irgendwie praktisch ist für den Tram und wo mobil ist und wo man gut zusammenfalten kann, etc., etc. Das hat dann am Schluss mein Schwiegervater gezahlt. Aber dort haben wir gefunden, das ist so etwas von dem, wo wir finden, das ist zu wichtig, als dass wir jetzt hier einfach eine schnelle Lösung wollen oder eine billige, sondern dort haben wir dann eher ein teures Modell genommen. Aber wir haben irgendwie jetzt Babybett haben wir können übernehmen und irgendwie zum Teil Kleidung haben wir einen ganzen Haufen gekriegt für das Kind. Und Wickelkommode, das ist eigentlich das einzige Möbelstück, das wir tatsächlich gekauft haben. Eine Wippi, die ist grandios. Ich sage dir, die Wippi ist extrem dankbar. Sobald das Kind so ein bisschen grösser ist, also grösser als gerade irgendwie nach 2-3 Monaten mehr oder weniger, und ein bisschen aufrecht, so halbwegs stabil liegen kann, kannst du es in die Wippe reinlegen, eine Decke drüber, ein Küssi dahinter, ein wenig gageln und schlafen tut es. Oder irgendwie dann so Spielbögen dran machen, dann haben sie etwas, was oben dran ein bisschen kann, dran rumhauen und sich ein bisschen beschäftigen. Und wenn du selber mal einfach einen Moment brauchst und auf das Gucci willst sitzen und nicht das Kind willst tragen und auf dir drauf haben, dann ist die Wippe absolut Gold wert. Wir haben sie also so lange ausgereizt, bis sie wirklich mit dem Kopf oben rausgewachsen ist und es nicht mehr gegangen ist. Das ist, und das, etwas Kleines kostet nicht viel, hat sich extrem gelohnt.
Ich kann mir einfach sagen lassen, dass all diese Babys ja schon von Anfang an kleine Charakterköpfe sind mit ihren ganz eigenen Bedürfnissen und ihren ganz eigenen Wünschen, wie das denn jetzt genau möchten liegen und bespaßt werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, dass ich finde, hey Gott sei Dank, können wir das alles auslehnen, weil eben, was wir nicht brauchen, das brauchen wir dann auch nicht. Und wenn wir etwas mit Brust, können wir es immer noch nachher machen, aber hey, wenn du jetzt irgendwie für x-tausend Franken Sachen schenken lassen, und nachher brauchst du es gar nie, weil einfach dein Baby das nicht will. Dann fühlt sich das ja auch ein bisschen komisch an. Und darum so ein bisschen, hey, Schritt für Schritt.
Ja, definitiv. Eben, wir haben irgendwie so bei ein paar Sachen haben wir gesagt, das ist eben ein Bett und ein Wickeltisch und ein Kinderwagen, das brauchst du so oder so. Und das sind grössere Sachen. Beim Kinderwagen sind wir uns einig, den wollen wir neu. Die Kommode hätten wir jetzt auch irgendwo her übernommen, wenn jetzt eine umeinander gestanden wäre. Das ist jetzt auch nicht irgendwie etwas, wo du findest, hey, das muss jetzt nur ein Designmöbel sein und alles im allem möglichen Schnickschnack haben. Und du musst ja können, im Zweifelsfall tust, machst du auf dem Esstisch.
Ja, ich kann
Leute... Kannst du es ja auch dort machen,
ich kann Leute, die nur um den Boden gewickelt, weil sie das Gefühl haben, ja, weißt, ich kann das Kind nicht runterkommen, ich mache es immer am Boden. Ja. Aber die sind ein bisschen jünger als ich, die haben vielleicht noch ein bisschen bessere Knie, vielleicht glitzen dann.
Ja. Ein anderes Fall... Oder ein bisschen mehr Angst, dass das Kind runterkommen könnte.
Vielleicht, das kann natürlich auch sein. Oder sie können natürlich das Zeug nicht so gut an die Wand schrauben wie ich.
Das kann auch sein. Kein Handwerker, kein Heimwerker.
Was ich noch gemerkt habe, das Feld, wo ich mich wirklich können betätigen und so in dem ganzen Vorbereitungshandlung, wo mir so ein bisschen gut hat, das sind so ein bisschen Vorrat anlegen. Oder viele Leute sagen, hey, in dem ersten Monat gasten vielleicht nicht mehr so viel aus dem Haus. Mach dir Sachen parat, und du einfach nur schnell kannst aufwärmen. Kochen magst du eh nicht mehr gross. Ich koche gerne und ich habe jetzt wirklich angefangen, Tomatensauce machen und eingefrieren und Knöpfchen machen und eingefrieren. Also weißt, wir können wirklich einfach, wenn wir Hunger haben, irgendetwas aus dem
Gefrier rausnehmen. Eine italienische Mama.
Ja, genau. Das war wirklich meine Rolle. Ich dachte, hey, nein, jetzt mache ich noch schnell irgendwie 2 Kilo Tomatensauce und dann schmeißen wir in die Mikrowelle und dann haben wir etwas Feines und Gutes gegessen. Oder? Aber wichtig ist wirklich mehr Aktionismus von meiner Seite. Hey, ich kann etwas machen. Ja. Geil.
Aber eben, du weißt jetzt halt einfach auch noch nicht, wie aufwendig und wie pflegeintensiv und wie zeitintensiv das denn das Kind halt ist. Wenn du Glück hast, ist das ein völlig zufriedener Mensch, der ohne Koliken und Bauchweh durch seine frühen Monate durchkommt und relativ entspannt rumliegt und so bisschen mit sich selber kann. Es kann auch anders gehen, dass du das Kind hast, das ständig umherantreibt werden will und sonst, sobald es irgendwo alleine angelegt wird, anfangen zu brüllen oder irgendwas, du weißt es halt nicht. Gell? Du kannst Glück haben und es ist eigentlich entspannt und du kannst... Du kannst jeden Tag locker eine Stunde, zwei in der Küche stehen oder halt auch nicht.
Hey, ich hätte gerne ein Anfängerbaby im Fall. Ich bin Anfänger, ich wäre ich hätte gerne ein einfaches. Aber es ist auf dem Bestellformular einfach nicht können ankreuzen. Das müssen wir wirklich
verbessern. Ja, das ist Lotterie. Ja. Das ist Lotterie. Wenn du Schwein hast, hast du das und dann kommst du sehr smooth durch lange Zeit durch. Und wenn du Pech hast, oder was heisst schon Pech? kann halt einfach, es ist halt, wie es ist. Am das Schluss nimmst du es ja sowieso, wie es ist. Und du
musst einfach, ja auch. Aber es hat mich schon ein bisschen schockiert bei meinen Freunden, wo ich halt wirklich bei den einen gesehen habe, die irgendwie nach zwei Monaten gefunden haben, ja, mein Baby schläft 6-7 Stunden durch. Und andere, die wirklich halt anstrengende Kinder hatten und die besuchen, dann bin ich selber ein bisschen verschrocken, wie kaputt und fertig, dass die ausgesehen haben und so ein bisschen bleich und ausgemergelt. Und dann merkst du so, hey, das ist das Werkstück. Nicht allgleich.
Ja.
Nicht allgleich.
Der Papp-Podcast.
Ich gebe zu, ich hatte ein schlechtes Gewissen gehabt, die ganze Schwangerschaft, durch dass ich mich eigentlich nie so richtig aktiv informiert habe. Ich bin eigentlich der Meinung, in einer Partnerschaft teilt man sich Arbeit und man versucht, das möglichst ausgeglichen zu machen. Und doch war es jetzt irgendwie so, gewesen, sie hat die Bücher gelesen und mich dann informiert, eben in welcher Woche sind wir, was, wie sieht der Säugling oder der Fötus jetzt gerade aus, was für Entwicklungen passieren momentan. Und das ist jetzt nicht so meine Art. Normalerweise bin ich eigentlich noch gerne jemand, der sich die Informationen selber holt, selber Bücher liest, ins Internet geht, recherchieren. Und das Mal ist es irgendwie, das ist der Vermittler und der Dolmetscher gewesen.
Wieso hast du es nicht gemacht?
Ja, das frage ich mich im Fall auch. Ich bin nicht sicher, was ich es nicht gemacht habe. Auf der einen Seite habe ich es noch schön gefunden, dass sie mir das erzählt hat. Am Abend auf der Couch hat sie gefunden, hey, look, jetzt ist das Ding so gross wie ein Fingernagel und jetzt ist es so gross wie ein Teebeutel und jetzt wie ein Golfball. Das war irgendwie noch schön gewesen. Und gleichzeitig habe ich mich auch so gefühlt, wie eben, ich sitze im Flieger, fliege nicht mehr an und ich habe keine Ahnung, was angeht und ich habe nicht mal den Reiseführer gelesen. Das ist so ein bisschen hin und her geschwankt.
Hast du ja manchmal so ein bisschen wie ein fünftes Rad am Wagen gefühlt, weil einerseits betrifft es dich ganz stark, das, was da passiert, was aber halt im Moment nur, in Anführungszeichen, mit deiner Partnerin passiert. Du bist eigentlich noch in 9 Monaten mit der Geburt, wirst du dann auch physisch ein Teil von der Familie letztlich. Im Moment sind es eigentlich Mutter und das Kind, wo die mehr oder weniger symbiotische Einheit bildet. Und du bist immer so ein bisschen nebendran. Hat dich das irgendwie beschäftigt?
Ja, definitiv. Eben, wie gesagt, ich bin der Meinung, in einer Beziehung, man teilt sich die Arbeit. Und ich finde es gerade so ein bisschen die klassischen Geschlechterrollen eigentlich leicht verstaubt. Eben, ich wollte mithelfen, putzen, kochen, sich um so Sachen kümmern. Und da habe ich jetzt irgendwie gefunden, hey, Biologie stellt mich tatsächlich in eine separate Rolle. Ich kann nicht meiner Partnerin einen Teil der Schwangerschaft wirklich abnehmen. Ich kann sie natürlich unterstützen, ich kann ihr helfen, aber am Schluss wächst ihr Bauch und sie spürt, wenn sich es bewegt.
Aber das wäre doch genau das, was du dann hättest machen können. Die informieren, lesen, dir das Know-how aneignen, dass du gerade schon weisst, wo steht sie und wenn sie von etwas erzählt, dass du nicht musst warten, bis sie es dir erklärt, sondern du weisst schon, du bist schon informiert, du kannst mitreden, du bist, dass du durch das wie mehr ein Teil vom Ganzen bist.
Ja, das stimmt. Vielleicht kann ich mich da wirklich so ein bisschen in eine klassische Rollenverteilung reinrängen lassen, die ich ja eigentlich ablehne, objektiv, und trotzdem unbewusst ist es mir jetzt genau passiert.
Der Papp-Podcast.
Hast du dich immer super gut informiert gefühlt? Voll so ein bisschen auf der Welle am Mitreiten, gewusst, jetzt sind wir Woche 24.1 und das passiert?
Wir haben es uns natürlich insofern einfach gemacht, dass wir einen Newsletter abonniert haben. Wir haben den Swiss Mom Newsletter abonniert, wo du halt quasi, wo du am Anfang, wenn du den abonnierst, eingibst, wann ist dein Geburtstermin? Wo bist du? Und dann kriegst du für die jeweilige Schwangerschaftswoche massgeschneidert den Newsletter. Und dann haben wir beide aufs Mail gekriegt. Und dann hast du durch das, habe ich die Rhythmisierung schon so ein bisschen gehabt und habe das mitgehabt. Und dann haben wir das wieder teilen können, weil wir beide das gekriegt haben. Und einmal habe ich schneller und mehr Zeit gehabt, um den jetzt zu lesen und habe schon gewusst, was jetzt gerade ansteht und wo wir etwa stehen. Und mal hat sie ihn zuerst gelesen und dann hat sich das ein bisschen ausgeglichen. Aber es ist natürlich schon, dass das so ein bisschen nebendran steht. Das habe ich schon auch so empfunden. Du möchtest es zwar nicht und du willst ein Teil sein von diesen 9 Monaten. Du erlebst ja mit, wie es deiner Frau geht und wenn es ihr nicht gut geht und wenn es mit dem zusätzlichen Gewicht und wenn es nicht mehr geht, um irgendwie auf dem Rücken oder auf dem Bauch schlafen und es anstrengend ist zum Aufstehen und Absitzen und all so diese Entwicklungen, die kriegst du schon ganz genau mit. Aber du teilst sie halt nicht. In dem Sinn, du weißt nicht, wie es sich anfühlt. Du siehst es, du kannst es probieren zu verstehen. Ja, das klammert dich aus gewissen Sachen so ein bisschen aus. Und sie spürt das Kind halt viel früher als du, wenn es sich bewegt im Bauch. Aber auf der anderen Seite ist das für mich ein unglaublicher Moment gewesen, wo ich zum ersten Mal mit der Hand auf dem Bauch bei meiner Frau das erste Mal irgendwie einen Druck gespürt habe, wie sich dort drin etwas bewegt.
Also, und das ist creepy, oder?
Für mich ist das wunderschön. Ich habe das gewusst und das ist ein Moment, wo ich mich auch wieder sehr darauf gefreut habe, wenn ich zum ersten Mal das Kind wirklich spüren und selber wahrnehmen. Und das hat mich emotional gerade viel mehr zum Teil des Ganzen gemacht.
Es ist definitiv ein beeindruckender Moment, aber irgendwie finde ich jetzt etwas Unheimliches gehabt, dass jetzt in einem Körper ein anderer Körper anwächst und jetzt anfängt sich da wehren und trampen. Also ja, ich habe schon so ein bisschen
Alien-Szenen
im Kopf gehabt, ehrlich gesagt.
Du hast das Alien im Hinterkopf.
Ja, wirklich. So ein bisschen die ganze Parasitenthematik natürlich auch, oder?
Ja, ja.
Also ich finde es auch total faszinierend. Ich habe dann schon so die ganze wissenschaftliche Entwicklung, das finde ich total spannend, dass der Embryo anwächst und sich einfach den eiskalt nimmt, was er braucht, oder? Dass du, wenn es irgendwo eine Mangelernährung gibt, es ist nicht der Embryo, der als erstes Mangelernährung ernährt wird. Das ist die Frau, die darunter leidet, oder? Ihr werden nachher die wichtigen Vitamine, Mineralien, Spurenelemente abgesogen. Finde ich auch noch beeindruckend auf eine Art und Weise.
Also die Klischee, komische Essensgelüste, die man in den Filmen und den Büchern immer davon sieht und liest, hat es die gegeben?
Ja, hat es gegeben. Nicht so, dass eben klassisch irgendwie saure Gurken mit Schlagrahm, aber es hat sich bei ihr sehr wohl so ein bisschen Gelüste entwickelt. Lustigerweise, in den ersten 3 Monaten vor allem auf gesunde Sachen, Äpfel, Rüebli, das isst sie eigentlich nicht so. Mhm. Aber dort hat sie plötzlich angefangen, rohes Obst zu essen. Positiv. Plötzlich keine Chips mehr, das war auch so etwas, gewisse Sachen hatte sie nicht mehr gerne. Eben nicht so die bizarren Sachen, wie man es jetzt vielleicht aus irgendwelchen Stereotypen kennt. Und jetzt viel mehr süß. Das ist auch so ein bisschen, du merkst schon, wie sich es langsam verändert in diesen 3 Monaten. Sie hat aber auch recht in dem ersten Trimester wirklich so ein bisschen Schwangerschaftsübelkeit, recht intensiv gehabt. Das ist natürlich dann auch eine Nebenwirkung.
Ja, definitiv. Und auch wieder eine, die du nur von außen mitkriegst und nicht nachvollziehen kannst, so, vor allem wenn sich das über eine längere Zeit hinzieht. Also, dann bist du dann wieder so aussen vor in dem Moment. So ein bisschen. Geburtsvorbereitungskurs und Ähnliches haben wir gemacht. Atemtraining und all die lustigen Sachen, die es da so gibt.
Haben wir gemacht. Corona-bedingt auch sehr spät. Also, wir sind eigentlich dann schon in der 34. Woche gewesen. Das machen wir normal ein bisschen früher. Die hätte es einfach nicht gegeben während der ganzen Corona-Zeit. Sind alle abgesagt worden. Dazu kommt, dass wir in dem Moment eigentlich auch schon gewusst haben, dass unsere Tochter, das wird eine Tochter, das haben wir natürlich relativ von uns gleich sagen lassen, dass sie eine Steißlage ist. Und zwar auch relativ gross. Also es sieht jetzt momentan so ein bisschen aus, als würde es auf den Kaiserschnitt rauslaufen. Wir sind dann dort hingegangen, wo man uns sehr, sehr viel über halt, Spontangeburt erzählt hat. Wo wir dann vielleicht von Anfang an so ein bisschen gedacht haben, betrifft uns ja vielleicht gar nicht. Aber ja, klar, Schnaufen haben wir gemacht, dass die Sachen anhören, die wunderschönen menschlichen Becken anzuschauen, wie jetzt da der Kopf muss durchgedrückt werden. Das war auch recht beeindruckend, ehrlich gesagt, wie denn das Ganze abläuft. Ja.
Jetzt hast du gesagt, es läuft wahrscheinlich auf den Kaiserschnitt raus. Hat das jetzt irgendwie, macht das Angst? Oder verändert das jetzt irgendwie eure Perspektiven also auf die Zeit, bis es dann so weit ist?
Ich würde sagen, es ist ambivalent. Einerseits ist natürlich, also ich würde sicher sagen, Spontangeburt ist am besten, weil es einfach nachher der Mutter besser geht. Du hast nicht so lange, um dich zu erholen. Gibt auch, also ich denke, für Kinder ist das nicht auch noch gut. Sind ja, glaube ich, ein bisschen weniger allergieanfällig. Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie der Natürlichkeit über alles stellt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht enttäuscht, dass es einen Kreisschnitt gibt. Und finde, nein, das wäre doch jetzt das Schönste gewesen, die Geburt mitzuerleben. Ist natürlich jetzt etwas, was wegfällt, ganz klar. von dem her ist es wahrscheinlich jetzt nicht, ich finde es überhaupt nicht schrecklich. Was beunruhigend ist, ist einfach, du hast einen Termin, oder? Mhm. Das heisst, einfach am Tag X so weit und du kommst am Morgen um 17:15 in das Spital und du weißt, hey, 90 Minuten später ist das Kind da und mhm. am Abend vorher schlafen. Also ich habe ein bisschen vor dem Angst. Mhm. Das Wochenende vorher wird sicher einfach brutal.
Ja. Und so jetzt, die definitive Entscheidung ist aber in dem Fall noch nicht gefallen, oder?
Also meine,
der Termin steht noch nicht, ihr habt noch keinen Termin.
Wir haben jetzt ungefähr einen Termin mhm. und dort wird dann einfach nochmal geschaut, hat sich die gute Frau gedreht und mhm. wenn sie sich gedreht hat, gehen wir wieder heim und warten auf Wehen und wenn nicht, dann ist es so weit. Ja. Mhm. Gibt noch ein paar andere Varianten, könntest du so eine äußere Wendung machen, aber hat man jetzt alles davon abgeraten, weil sie, wie gesagt, relativ gross ist und schwer und dazu noch wirklich einen grossen Kopf hat. Also ist alles so ein bisschen, spricht nicht wirklich für eine Spontangeburt.
Ja, und deine Frau ist auch nicht enttäuscht?
Ich glaube, sie sieht es ein bisschen ähnlich wie ich, vielleicht noch ein bisschen emotionaler, aber sie ist jetzt auch nicht die, die gefunden hat, das muss unbedingt eine natürliche Geburt mhm. sein. Sie hat sich auch nicht allzu grosse Gedanken darüber gemacht, sollen wir jetzt da irgendwie versuchen, Steinsgeburt mhm. zu machen. Von dem her würde ich sagen, sie sieht es gleich ambivalent, aber auch nicht unendlich enttäuscht. Ich muss im Fall auch wirklich sagen, ich bin auch nicht unglücklich, dass ich nicht 12 Stunden in so einem Gebärsaal reinstehen muss und nicht wissen, was ich jetzt genau machen muss und irgendwie sagen, schnaufen, schnaufen, schnaufen. Das hätte mich ja eh überfordert. Ist sicher nicht einfach 90 Minuten irgendwie in einem Operationssaal, in einem grünen Gewand, in einem grünen Bischin aber dran sitzen, aber das geht wenigstens noch 90 Minuten.
Der grosse Vorteil von der geplanten Kaiserschnittgeburt: Du weißt, wenn es ist und du weißt ungefähr, wie lange es geht. Ich würde sagen, für heute haben wir relativ viel besprochen. Wir kommen doch zum Ende und wir werden uns das nächste Mal mal schauen, ob noch vor oder dann
schon nachher
unterhalten. Und bin gespannt, was du dann zu erzählen hast.
Ich auch.
Das war der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.